Im Jahr 2009 erschüttert Großbritannien ein Doppelmord von brutalem Ausmaß. Doch nicht nur die Taten wecken Entsetzen in der Bevölkerung, sondern auch die Mörderin. Sie ist höchst manipulativ, eiskalt und vor allem gerade einmal 15 Jahre alt. Lorraine Thorpys Leben ist von Anfang an von Gewalt, Alkohol und Armut geprägt. Sie wächst im britischen Ipswich auf, dem Verwaltungssitz der Grafschaft Suffolk an der Ostküste Englands. Eigentlich ist es ein Ort, an dem die Menschen keine Gewaltexzesse oder Morde kennen. Lorraine wächst mit drei weiteren Geschwistern auf. Ihr Vater ist Alkoholiker, der mehr Zeit mit den lokalen Trinkern verbringt als mit der Erziehung seiner Tochter. Als sie 12 ist, trennen sich ihre Eltern. Zunächst lebt sie bei ihrer Mutter. Später kommt sie bei einer Pflegeeinrichtung unter. Doch Lorraine und ihr Vater haben seit ihrer Kindheit ein enges Verhältnis. Sie fühlt sich für ihn verantwortlich, weshalb sie schließlich aus der Pflegeeinrichtung flieht und zu ihm zieht. Doch Desmond Thorpe ist zu diesem Zeitpunkt schon schwer von seiner Sucht gezeichnet. Er kann sich nicht mehr um sich selbst kümmern, braucht Hilfe beim Waschen und Anziehen und muss beim Laufen gestützt werden. Immer wieder müssen Lorraine und ihr Vater von einer verwahrlosten Wohnung in die nächste ziehen. Einige Zeit sind die beiden sogar obdachlos und schlafen in einem Zelt. Anstatt mit Gleichaltrigen ihre Freizeit zu verbringen, sieht Lorraines traurige Kindheit und Jugend ganz anders aus. Ihr Umfeld sind die Alkoholikerfreunde ihres Vaters im mittleren Alter. Für sie ist Gewalt zur Normalität geworden, die ihren Lebensinhalt bestimmt. Betrunken verprügeln sie sich gegenseitig oder bedrohen und bestehen andere Menschen, um sich den Alkohol leisten zu können. Es ist ein verwahrlostes Leben und keine Umgebung, in dem irgendjemand leben sollte. Schon gar nicht eine heranwachsende Teenagerin, die in dieser Gesellschaft sozialisiert wird und deren moralisches Verständnis sich in der aggressiven Gruppe bildet. Das ist auch ein Punkt, der im späteren Gerichtsverfahren immer wieder aufkommt. Lorraine weiß nicht, was richtig und falsch ist. Niemand hat es ihr je beigebracht. Anstatt seine Tochter zu erziehen, verbringt ihr Vater Desmond die Zeit auf der Straße. Oft muss seine Tochter sich um den betrunkenen Vater kümmern und verbringt ihre Zeit mit gewalttätigen, deutlich älteren Alkoholikern, die ihr das Gefühl von Zugehörigkeit geben. All das führt dazu, dass Lorraine zu einer gefährlichen und gewaltbereiten Jugendlichen heranwächst. Mit 15 Jahren geht Lorraine Thorpe nicht mehr zur Schule. Da sie und ihr Vater immer wieder umziehen und teilweise obdachlos sind, fällt es den Sozialdiensten schwer, die Familie aufzufinden. Einmal wurde sie in der Vergangenheit in eine Einrichtung für schwer erziehbare Kinder eingewiesen, wo sie gezwungen war, zur Schule zu gehen. Doch sie flüchtete erneut zurück zu ihrem Vater. Auch ihre Medikamente für ihre diagnostizierte Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, kurz ADHS, nimmt sie schon lange nicht mehr. Mit 15 Jahren ist sie mittlerweile selbst Alkoholikerin und ist in einer Art Beziehung zum 41-jährigen Paul Clark. Die beiden verbringen viel Zeit miteinander und Lorraine sieht ihn als Vorbild und Vaterfigur. Paul Clark wird im Trinkermilieu respektiert. Er ist aggressiv, dominant und ein Tyrann, der das Sagen in der Gruppe hat. Bereits als Jugendlicher und junger Erwachsener fiel Paul immer wieder wegen Gewaltdelikten und Diebstählen auf. Ein weiteres Mitglied in dieser Gruppe ist die 41-jährige Rosalyn Hunt. Es gibt Gerüchte, dass Paul und sie mal eine Beziehung hatten. Rosalyn stammt eigentlich aus geordneten Familienverhältnissen und hatte eine glückliche Kindheit. Niemand weiß genau, warum Rosalyn so abrutschte. Als junge Frau wollte sie Tierärztin werden. Doch noch als Minderjährige wurde sie zweifache Mutter. Sie brach den Kontakt zu ihrer Familie ab. Niemand weiß im Jahr 2009, mit wem Rosalyn ihre Zeit verbringt und dass sie Alkoholikerin ist. Menschen, die sie kennen, beschreiben die 41-Jährige als ruhig und schüchtern, der es schwer fällt, zu widersprechen. Als Rosalyn Lorraine kennenlernt, merkt sie schnell, dass die Gruppe kein guter Umgang für eine 15-Jährige ist. Oft spricht sie an, dass Lorraine keinen Alkohol trinken sollte und lässt die 15-Jährige in ihrer Wohnung schlafen. Doch die Fürsorge für Lorraine ist ihr Todesurteil. Immer wieder quartiert sich die Gruppe in Rosalinds Wohnung ein. Sie kommen und gehen, wann sie wollen. Die 41-Jährige kann sich nicht wehren. Widerworte werden nicht akzeptiert. Die anderen nutzen sie aus, drangsalieren sie, bestimmen über Rosalinds Geld und sie muss für alle kochen. Dem Anführer Paul Clark ist es vor allem ein Dorn im Auge, dass sich Lorraine und Rosalind gut verstehen und sie der 15-Jährigen immer wieder sagt, dass die anderen kein guter Umgang für sie sind. Am 1. August 2009 eskaliert die Situation schließlich. Rosalind muss an diesem Tag mit Paul Clarks Hund Gassi gehen. Als sie sein Kind angreifen will, tritt Rosalind nach dem Hund, um ihn zurückzuhalten. Deshalb eskaliert ein Streit zwischen ihr und Paul, der bei ihm das Fass zum Überlaufen bringt. Einen Tag später entführen Paul und Lorraine die 41-Jährige und halten sie in ihrer Wohnung gefangen. Unter Gewalt muss sie sich einem Verhör von Paul und der 15-Jährigen unterziehen. Dabei gesteht sie etwas Verheerendes. Sie hat die Behörden eingeschaltet, die Lorraine endlich von der Straße holen soll. Die 15-Jährige und ihr deutlich älterer Freund rasten daraufhin nur noch mehr aus. Sie bringen Rosalind in Pauls Wohnung, wo Tage der Folter beginnen. Lorraine und Paul fesseln Rosalind für mehrere Tage an einen Stuhl. Sie darf sich nicht bewegen, nichts essen und trinken. Sie wird geschlagen, misshandelt, in ihre Wunden streuen die beiden Salz und stecken ihre Haare in Brand. Lorraine wird zu diesen grausamen Taten nicht gezwungen. Sie quält und foltert Rosalind freiwillig und scheint das Ganze sogar zu genießen. Die beiden laden obendrein noch andere Leute aus ihrer Trinkergruppe ein, die zusehen sollen, was sie ihr Schreckliches antun. Immer wieder erzählen sie auch anderen Leuten von den Taten. Einige schalten die Polizei ein, doch den Anschuldigungen wird nicht nachgegangen. Nach 4 Tagen des Martyriums bringen Lorraine und Paul ihr Opfer zurück in ihre Wohnung. Sie wollen die schwerverletzte Frau dort sterben lassen. Ein Nachbar von Rosalind informiert am 4. August 2009 sogar die Polizei, dass er Schreie aus der Wohnung gehört hat. Doch als die Polizei am Mietshaus von Rosalind Hand eintrifft, ist wieder Ruhe eingekehrt und die Polizei unternimmt nichts. Es ist ein schwerwiegender Fehler, denn Rosalind lebt zu diesem Zeitpunkt noch, trotz der extremen Misshandlung. Das müssen einen Tag später auch Paul und Lorraine feststellen, als sie in die Wohnung kommen, um zu schauen, ob Rosalind noch lebt. Erneut treten und schlagen sie mehrfach auf sie ein und lassen sie allein in ihrer Wohnung zurück. Erst 4 Tage später kehren die beiden wieder zur Wohnung zurück. Rosalind atmet immer noch. Aber nun wollen sie es beenden. Die spätere Obduktion zeigt, dass Rosalind Hand zahlreiche Knochenbrüche hat, davon allein 9 Rippenbrüche und ein gebrochenes Zungenbein. Immer wieder müssen Lorraine und Paul am 9. August auf die 41-Jährige eingeprügelt haben, so lang, bis sie schließlich stirbt. Am selben Tag meldet sich auch der Nachbar nochmal bei der Polizei, der wieder Geräusche aus der Wohnung gehört hat und angibt, seit Tagen Rosalind nicht gesehen zu haben. Diesmal verschafft sich die Polizei Zugang zur Wohnung. Sie finden die brutal zugerichtete, tote Rosalind. In ganz Ipswich spricht sich die Tat schnell rum. Auch in der Trinkergruppe von Lorraine und Paul ist die Nachricht über Rosalinds Tod bereits angekommen, doch die beiden haben keine Skrupel davor, es vor den anderen mit ihrer Tat zu prahlen. Auch Lorraines Vater Desmond ist an diesem Abend dabei. Er ist entsetzt darüber, was seine Tochter und Paul ihr angetan haben und auch noch stolz auf ihren entsetzlichen Mord sind. Er droht den beiden, die Polizei anzuschalten. Doch das ist sein eigenes Todesurteil. Während die Polizei nach dem Fund von Rosalinds Leiche ihre Wohnung durchsucht und versucht herauszubekommen, wer für die Tat verantwortlich ist, begehen Lorraine und Paul ihren nächsten Mord. Am 10. August 2009 entführen sie den wehrlosen Desmond Thorpe und verschleppen ihn in die damalige Wohnung von ihm und seiner Tochter. Desmond ist schwach und krank. Normalerweise benötigt er Hilfe von seiner Tochter. Doch diese prügelt und tritt in der gemeinsamen Wohnung auf ihren eigenen Vater ein. Schließlich greifen Lorraine und Paul zu einem Kissen, mit dem sie Desmond ersticken. Nur wenige Stunden später findet der Vermieter der Wohnung die grausam zugerichtete Leiche von Desmond Thorpe. Er hat zahlreiche Verletzungen am Körper und sogar noch einen Schuhabdruck im Gesicht. Ein Detail, das anscheinend Lorraine regelrechte Freude bereitet. Später prahlt sie immer wieder vor der Polizei, dass sie so fest ihrem Vater ins Gesicht getreten hat, dass ihr Schuhabdruck zurückblieb. Doch wer für den Mord verantwortlich ist, weiß die Polizei nicht, als sie die Leiche des 43-Jährigen in der verwahrlosten Wohnung finden. Lorraine ist geflüchtet. Sie ist wieder bei ihrer Mutter untergekommen, zu der sie seit Monaten keinen Kontakt mehr hatte. Auch Paul Clark flüchtet, doch Menschen sehen die beiden, wie sie aus Desmonds und Lorraines Wohnung fliehen. Seine Tochter und sein Freund Paul gelten deshalb nur kurz nach dem Auffinden von Desmonds Leiche als dringend tatverdächtig. Doch die Polizei findet noch etwas heraus. Es ist der zweite Mord innerhalb von 2 Tagen im sonst ruhigen Ipswich. Und die beiden Opfer kannten sich sogar. Kann es also sein, dass die beiden für 2 entsetzliche Morde verantwortlich sind? Ist wirklich Lorraine für 2 Morde verantwortlich? Als die Taten und die möglichen Tatverdächtigen an die Öffentlichkeit gelangen, ist ganz Großbritannien fassungslos. Wie kann eine 15-Jährige zu solch Grausamkeiten fähig sein? Lange muss die Polizei jedoch nicht nach Lorraine und Paul fahnden. Lorraines Mutter ist die erste, bei der die Polizei nach der Tatverdächtigen sucht. Und sie haben Glück. Auch Paul Clark stellt sich bei der Polizei, doch er bestreitet die beiden Morde. Lorraine bestreitet ebenfalls zunächst die Tat. Als die 15-Jährige im Verhör sitzt, glaubt die Polizei ihr sogar zuerst. Sie sieht aus wie eine ganz normale Jugendliche und wirkt brav. Doch die Aussagen der Trinkergruppe sind belastend. Immer wieder hatte Lorraine vor ihnen damit angegeben, Rosalind getötet zu haben. Doch im Verhör schweigt sie dazu. Dafür hält sie jedoch mit dem Mord an ihrem eigenen Vater nicht zurück. Sie prahlt regelrecht vor der Polizei, welche extreme Gewalt sie angewandt hatte. Auch die forensische Psychologin, die für den Prozess ein psychologisches Gutachten anfertigt, ist schockiert über das Gewaltpotenzial von Lorraine. Ihr fällt außerdem auf, dass sie aktiv an den Morden beteiligt war, was ungewöhnlich ist, wenn es zu solch seltenen Zusammenschlüssen aus 2 Tätern kommt, ist meist einer der ausführende Part. Doch bei Lorraine und Paul ist das anders. Die 15-Jährige ist genauso aktiv an den Morden beteiligt gewesen wie ihr deutlich älterer Freund. Zwar machte Paul Clark die Vorschläge, Rosalind und Desmond zu töten, doch Lorraine widersprach dem nie. Ihr schien es gefallen zu haben. Schließlich wurde sie sonst nie in ihrem Leben beachtet und musste sich immer um ihren kranken Vater kümmern. Sie war außerdem ständig von deutlich älteren Menschen umgeben, die ihr beibrachten, auf Erwachsene zu hören. Sie haben maßgeblich zu Lorraines Entwicklung und zur Ausprägung ihres moralischen Verständnisses beigetragen, was schließlich dazu geführt hat, dass die 15-Jährige skrupellos 2 Morde beging. In ihrem Rechtsverständnis hat sie keine Straftaten begangen, sondern sich von Problemen entledigt. Selbst als sie ihren Vater ermordete, um den sie sich immer gekümmert hatte, war ihr das egal. Er war für sie in diesem Moment ein Problem, da er Lorraine und ihren Freund bei der Polizei anzeigen wollte und musste deshalb aus dem Weg geschafft werden. Lorraine scheint auch nach der Festnahme nicht mal das Ausmaß an Gewalt bewusst zu sein. Ganz im Gegenteil. Die Psychologin schreibt in das Gutachten, dass Lorraine immer wieder lacht über die Taten. Das ist ein Verhalten, das auch im Prozess im August 2010 auffällt. Lorraine zeigt nicht nur keine Reue, sie scheint das Ganze auch noch witzig zu finden. Während sie im Gericht sitzt und sich für den Tod ihres Vaters und Rosalind Hunts verantworten muss, lacht und kichert sie ständig. Als Rosalinds Bruder in den Zeugenstand tritt und das erste Mal Lorraine Thorpe sieht, ist er fassungslos über ihr Verhalten, die ununterbrochen lacht, als sei alles nur ein großer Witz. Sie zeigt keinerlei Reue, weder im psychologischen Gespräch noch vor Gericht. Stattdessen rühmt sie sich vor Prozessbeginn mit den Morden. Vor Gericht verweigert sie allerdings dann die Aussage. Sie zeigt keinerlei Empathie, weshalb die Gutachterin deutliche Züge einer psychopathischen Persönlichkeitsstörung erkennt, auch wenn Lorraine mit 15 Jahren noch zu jung für eine genaue Diagnose ist. Obwohl Paul Clark vor Gericht sämtliche Schuld abstreitet und sogar behauptet, dass Lorraine die treibende Kraft hinter den Morden war, ist sich das Gericht sicher, dass Paul entscheidend dazu beigetragen hat, dass Lorraine zu einer der jüngsten Mörderinnen Großbritanniens wurde. Bei der Urteilsverkündung nach dem 7-wöchigen Prozess beschreibt der Vorsitzende Richter Lorraine Thorpe als höchst manipulativ, stur, eigensinnig und selbst für ihr junges Alter sei sie ungewöhnlich kindisch. Im Urteil wird anerkannt, dass Lorraine genauso aktiv bei den Morden beteiligt war wie Paul Clark. Lediglich ihr Alter wird beim Strafmaß berücksichtigt. Paul Clark, der bis zum Ende des Prozesses seine Unschuld beteuert, wird zu lebenslanger Haft verurteilt, was mindestens 27 Jahre bedeuten. 3 Jahre nach seiner Verurteilung wird er im Alter von 46 Jahren tot in seiner Zelle gefunden. Lorraine Thorpe wird zu 14 Jahren Haft verurteilt. Sie nimmt ihre Strafe ohne eine Gefühlsregung auf. Das bedeutet allerdings auch, dass sie 2024 mit 29 Jahren wieder entlassen werden könnte. Eine Frage kommt während des Prozesses in Großbritannien immer wieder auf. Hätten die Morde verhindert werden können? Schließlich wussten viele Menschen, in welchem desaströsen Umfeld die 15-Jährige aufwuchs. Die Sozialämter schienen überfordert gewesen zu sein und immer wieder gelang es, Lorraine aus Pflegeeinrichtungen wegzulaufen. Auch der vorsitzende Richter betont bei seiner Urteilsverkündung: Ihre Geschichte ist erschreckend und ihr Fall wird zu Recht als absolut außergewöhnlich bezeichnet. Die psychologische Gutachterin beschreibt sogar, dass sie auf der einen Seite Mitleid mit Lorraine empfindet, einer 15-Jährigen, die von der Gesellschaft und Sozialämtern im Stich gelassen wurde und sich stattdessen um ihren alkoholkranken Vater kümmern musste. Sie kam in ein Umfeld, das maßgeblich dazu beigetragen hatte, aus ihr eine eiskalte und gewaltbereite Mörderin zu machen. In ihrem psychiatrischen Gutachten findet sie klare Worte, dass diese Taten vermeidbar gewesen wären. Sie schreibt: Sie war verloren. Sie führte ein Leben, das keine Teenagerin führen sollte. Hätte es diese Morde gegeben, wenn sie nicht Teil der Trinkergemeinschaft geworden wäre und Paul Clark nicht getroffen hätte? Nein, ich glaube nicht, dass sie dann die Morde begangen hätte.